Ja, nach langer Zeit stehe ich mal wieder hier vorne. Ich freue mich drauf. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du zu uns redest, in unseren Alltag hinein und in unser Leben hinein. Und danke, dass dein Wort die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Amen. Heute Morgen wird es ein bisschen so wie sonst vorm Fernseher. Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Der ein oder andere hat es bestimmt in den letzten Jahren immer mal gesehen. Das ist so ein Format, da treffen sich bekannte Sängerinnen und Sänger irgendwo, wo sie es ganz schön haben. Und dann covert jeder immer die Lieder des anderen und singt sie nach und interpretiert sie neu. Und so werden dann eben altbekannte Songs wieder neu erlebt. Ja, und fast so ist das mit dem heutigen Predigttext auch. Es ist eben auch ein Lied und wir hören es eben von Jesaja. Aber es wird von Jesaja nicht das erste Mal gesungen und auch nicht das letzte Mal. Es ist ein Lied, was sich einmal durch die ganze Bibel zieht. Mose hat es gesungen, in den Psalmen wird es immer wieder aufgegriffen und auch in der Offenbarung wird es wieder angestimmt. Und wenn ich dem Ganzen eben einen Titel geben sollte, dann würde ich sagen, schau hin. So ist mein Gott. Ich lese von Jesaja 12. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm, und mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen. Macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Dieses Lied zieht sich nicht nur durch die Bibel, sondern es zieht sich tatsächlich auch durch mein Leben. Denn der zweite Vers, das ist mein Konfirmationsspruch. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm, und ist mein Heil. Und eigentlich möchte man ja auch gleich mit diesem zweiten Vers anfangen. Weil der erste, ich danke dir Herr, du bist zornig gewesen über mich, der wird es, glaube ich, niemals zu irgendeinem Konfirmations- oder Taufvers bringen. Wer sagt denn sowas? Das kommt uns doch recht schwer über die Lippen. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest, wird schon ein bisschen besser. Aber immer noch windet und wehrt sich da ja was in mir. Über Gottes Zorn nachzudenken, das ist eher unangenehm. Und da frage ich mich doch, ja, ist Gott denn so? Habe ich denn einen zornigen Gott? Wir sagen doch immer, Gott ist Liebe. Gott ist gnädig. Zorn, das hat sowas Unberechenbares. Da wettert einer mal unkontrolliert los und schlägt drauf. Das ist was für jemand, der sich selbst nicht im Griff hat, der seinen Gefühlen einfach mal Luft macht und dem es egal ist, wie es den anderen danach geht. Ist Gott so? Ist Gottes Zorn so? Warum ist er denn überhaupt zornig? Und da hat Jesaja einiges zu sagen. Und wenn man sich das durchliest, dann hat man den Eindruck, eigentlich so aus unseren Nachrichten und Zeitungen zu lesen. Er sagt zum Beispiel, ihr beugt das Recht von den Menschen, die sozial schwach sind, statt ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Oder er fordert machtgerechte Gesetze und setzt sie durch ohne Ansehen der Person. Helft denen, die sich selber nicht helfen können. Seid an der Seite der Schwachen. Hört auf, Lügengeschichten zu verbreiten. Lasst euch nicht bestechen. Begünstigt nicht eure eigenen Leute. Schüttet euch nicht mit Alkohol zu. Hört auf, Häuser und Grundstücke an euch zu raffen und damit andere in Not zu bringen. Und so weiter. Missstände damals wie heute. Und sowas lässt Gott tatsächlich nicht kalt. Gott ist die Liebe, Aber was wäre denn das für eine Liebe, die so gleichgültig zuschaut dabei, wie sich die Geliebten gegenseitig unterdrücken, übervorteilen oder sich selbst zerstören? Wenn ich jemanden liebe, dann will ich doch, dass es ihm gut geht. Und genau das will Gott für uns. Gottes Zorn richtet sich nicht einfach gegen uns, unkontrolliert, sondern Gottes Zorn ist für uns. Gottes Zorn kommt nicht einfach aus einer eigenen Verletztheit, denn egal, was wir tun, Gott werden wir damit nicht schaden. Aber wir schaden uns selbst und wir schaden den anderen. Und das bringt Gott tatsächlich auf die Palme. Sein Zorn sucht das Gute für uns. Er will, dass unser Leben und Zusammenleben gelingen. Gott ist die Liebe. Und es ist ihm um deinetwillen nicht egal, wie du dich aufführst. Er ruft dich, dorthin zu kommen, wo er ist, zurück in die Liebe zu kommen, zu dir selbst, zu Gott, zum Nächsten. Zurück dahin zu kommen, wo du erkennen kannst, dass sein Wille gut für dich ist. Dass er dich bei sich haben will und dass er dich glücklich sehen will. Also, so ist mein Gott. Er ist interessiert und er ist engagiert. Und er will, dass unser Leben und Zusammenleben gelingen. Jetzt aber zu dem schöneren Teil. Ja, so ist mein Gott. Er ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen. Denn er hat mich gerettet. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. Das klingt schon viel besser. So ist also mein Gott. Er ist meine Rettung, meine Stärke, mein Lied. Wunderbar. Da kann mir nichts mehr passieren. Sie lebten glücklich und mit Freuden. Aber ist es denn so? Erfahre ich das denn tatsächlich auch in meinem Alltag? So ein Leben in Fülle. Überfließendes, sprudelndes Leben. Wie sieht das denn aus? Auch ich werde doch müde. Ich bin unsicher, frage mich, wie ich meine Zeit gut füllen kann und spüre so manches Mal ein zu viel oder ein zu wenig. Ich merke, wie mich der Alltag auffrisst, wie ich den vielen Anforderungen oft gar nicht mehr gerecht werden kann. Wo ist sie denn, die Fülle des Lebens in meinen ganzen Alltagsroutinen? Wenn ich arbeite, wenn ich die Einkäufe mache, wenn ich mich um den Terminplan meiner Kinder kümmere, wenn ich die Eltern versorge, die Wäsche wasche, die Wohnung putze, Arzttermine mache, das Auto zur Inspektion bringe, den Garten pflege, zum hunderttausendsten Mal denselben Handgriff im Haushalt erledige. Wo ist sie da, diese Fülle? Wo ist sie, wenn ich mich verliere in den Streitigkeiten des Alltags? Wenn ich kräftezehrende Begegnungen habe? Wenn ich Auseinandersetzungen habe? Wenn mir der Gedanke an die nächste Arbeitswoche den Hals zudrückt, weil ich nicht mehr weiß, wie ich die schiere Menge an Aufgaben bewältigen soll. Oft genug ist mein Leben voll, aber erfüllt. Oder eben ganz umgekehrt, wenn ich da sitze und merke, es fragt keiner nach mir. Wenn ich eine Arbeitsstelle suche und keine finde. Wenn ich eine bezahlbare Wohnung brauche und der Markt auch für mich leergefegt ist. Wenn ich die nächste Rechnung aus dem Briefkasten fische und nicht mehr weiß, ob ich das bei den steigenden Preisen alles noch so stemmen kann. Wenn mich die Nachrichten überfluten, Krieg, Hunger, Dürre, Überschwemmungen, Inflation, Insolvenz, Korruption. Wenn meine Partnerschaft zerbricht. Wenn ich krank werde, wenn ich einen Menschen verloren habe, wenn ich alt werde und mein Aktionsradius immer kleiner wird und ich Teile von meinem Leben loslassen muss, Wo sprudeln sie denn da, diese Heilsquellen, aus denen ich so begeistert schöpfen werde? Wir sind doch eigentlich öfter mal erschöpft, als dass wir schöpfen. Wir kennen diese Zeiten der Leere, der Dürre und auch der Funkstille. Da rufe ich zu Gott und nichts. Da muss ich Träume und Sehnsüchte begraben. Sie werden eben nicht alle erfüllt. Ich bringe sie zu Gott und sie werden nicht gestillt. Auch für Christinnen und Christen ist das Leben eine Herausforderung. Und oft genug ist es vielleicht sogar eine Überforderung. Und damit sind wir auch nicht allein. In der Bibel gibt es ja auch die anderen Lieder. Die, die eben davon singen, dass Gott weit weg scheint, dass die Seele Durst hat, dass Trauer, Angst und Ratlosigkeit da sind. David singt: Meine Seele dürstet nach dir, Gott, wie ein dürres Land. Wie passen solche Worte und so ein Erleben zusammen mit diesem vollmundigen Versprechen von Fülle, Freude, Stärke, Rettung? Das knirscht doch. Das kriegen wir doch nicht übereinander. Und für mich ist das tatsächlich ein Punkt, an dem ich auch immer wieder angefochten werde. Es war für mich von Beginn an eigentlich der Punkt, der mich am Christsein ganz besonders begeistert hat. Dieses Leben oder dieses Versprechen, ein Leben und volle Genüge zu haben. Ströme lebendigen Wassers zu erleben. Das waren Worte, die haben mich erreicht. Das hat mich angetriggert und da habe ich gedacht, ja, das will ich haben. Und drunter mache ich es nicht. Aber das sind eben auch die Worte, die mich immer wieder fragen und zweifeln lassen. Ich sage, stimmt das denn? Bekomme ich das denn tatsächlich? Erweist sich das in meinem Leben als wahr? Und wenn das so ist, dann setze ich mich immer wieder mit Gott zusammen und frage ihn danach. Wenn ich diese beiden Pole in meinem Leben mal wieder nicht übereinander bringe und wenn ich den Eindruck habe, so ein mir wird nichts mangeln, das müsste sich doch auch irgendwie anders anfühlen. Und ich will euch in so ein paar Antworten mit reinnehmen, die ich für mich gefunden habe. Die erste ist, es ist in Ordnung, Fragen zu stellen. Es ist auch in Ordnung, Zweifel zu haben. Es ist in Ordnung, zu überprüfen, ob das, was Gott mir sagt, sich wirklich auch in meinem Leben ereignet. Es reicht nicht, im Glauben einfach nur nachzuerzählen, was andere gesagt haben oder was andere erlebt haben. Gott ist ein Gott, den wir daran kennenlernen sollen, wie er handelt. Immer wieder fordert uns Gott in der Bibel auf: Schaut hin, achtet auf das, was ich tue und erkennt daran, wer ich bin. Er macht nicht nur große Worte, sondern sein Wort ist lebendig und sein Wort ist Wahrheit. Es ereignet sich und er will, dass wir das erleben. Und wenn wir das nicht tun, wenn es sich an einer Stelle für dich nicht ereignet, dann kannst du fragen. Selbst in der Bibel gibt es eben diese Menschen, die fragen. Johannes der Täufer zum Beispiel hatte so einen Moment. Da wusste er einfach nicht mehr, ob das, was er glaubt, tatsächlich richtig ist. Und dann hat er gefragt. Er hat Jesus gefragt, seinen Cousin: Bist du es denn eigentlich wirklich, auf den wir hier warten? Bist du der Christus oder sollen wir lieber auf einen anderen warten? Und Jesus war nicht schockiert über diese Frage. Er war auch nicht beleidigt, dass sein Cousin ihn so etwas fragt, sondern er antwortet. Und er sagt auch nicht einfach nur ja oder nein, sondern er sagt eben: Na, schau hin. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, das Evangelium wird gepredigt. Also, das, was Gott gesagt hat, ereignet sich im Hier und Jetzt, mitten im Alltag. So ist also mein Gott. Er lässt Fragen zu. Er will, dass ich ihn kennenlerne. Und ich erkenne ihn an dem, was er tut. Er wirkt und handelt, und sein Wort ist Wahrheit. Gott ist meine Stärke. Ich habe ja schon gesagt, das erste Mal hat dieses Lied Mose gesungen. In 2. Mose 15 heißt es: Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Und Mose singt das in dem Moment aus Freude über das, was Gott getan hat und darüber, wer er ist. Weil er hat es erlebt und zwar sehr spektakulär. Er ist eben mit dem Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geflohen. Sie standen am Schilfmeer und sie wussten nicht, wie sie rüberkommen sollten. Von hinten rasten die Ägypter heran und Gott hat das Schilfmeer geteilt. Sie sind trockenen Fußes auf die andere Seite gekommen und die Ägypter, die hinterher gingen, sind im zusammenlaufenden Wasser ertrunken. Da steht es jetzt also, so ein ganzes Volk, und schaut zurück auf das Meer und kann nur staunen über das, was passiert ist. Und dann stimmen sie eben diesen Lobgesang an. Mose selbst und die Israeliten waren in dem Moment, als sie noch vor dem Schilfmeer standen, alles andere als stark. Sie waren auf der Flucht. Sie waren in einer aussichtslosen Situation. Sie haben sich weder stark gefühlt, noch hätten sie irgendetwas ausrichten können. Sie hätten das Meer nicht selbst irgendwie teilen oder wegmachen können. Sie hätten den Kampf gegen die Ägypter verloren. Und ich bin mir sicher, es hat sich nicht gut angefühlt in dem Moment. Es war eine Herausforderung und für viele sicherlich sogar eine Überforderung. In dem Moment, als sie noch auf der anderen Seite standen, da haben sich die Lieder bestimmt auch anders angehört. Sie singen dieses Loblied also im Rückblick. Im Rückblick auf das, was sie mit Gott erlebt haben. Wenn Gott meine Stärke ist, dann bedeutet das nicht, dass ich stark bin. Es bedeutet noch nicht einmal, dass ich mich stark fühle. Es bedeutet, dass ich mich seiner Stärke anvertraue. Und oft sehe ich es erst im Nachhinein, dass er Wege gemacht hat, wo keine waren, und dass er den Kampf gewonnen hat für mich. In einer unserer Gemeinden, hier in unserer Nachbargemeinden, die Matthäuskirchengemeinde, die hat einen Turm. Und an diesem Turm sind Klettersteine angebracht. Und diese Klettersteine bilden einen Schriftzug: Gott, unsere Stärke. Da bin ich noch nicht geklettert, aber ich war ab und zu im Hochseilgarten in Kaiserslautern. Und natürlich werde ich auch dort gesichert, mit Seilen, mit Gurten. Solange wie alles gut ging, habe ich das eigentlich kaum gemerkt. Solange wie ich selber Halt hatte, haben mich diese ganzen Seile und Gurte überhaupt nicht gestört und waren unspürbar. Spannend wurde es dann, wenn ich den Halt verloren habe. Dann gab es eine Schrecksekunde und dann zogen die Seile an und der Halt war da. Es war in dem Moment auch egal, wie stark ich gewesen wäre, ich hätte mich nicht halten können. Ich erfahre Gottes Stärke eben in der Schwäche. Gott hält mich in den haltlosen Situationen, in meinem wuseligen Alltag, in meiner Einsamkeit, in meinen Ängsten. Es geht nicht daran vorbei, es geht auch nicht einfach drüber weg, sondern es geht mittendurch, von ihm gehalten. Ich selber habe es nicht so gerne, wenn ich schwach bin. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es sehr begrüßen, wenn es anders wäre und wenn es entweder keine Probleme gäbe oder wenn ich zumindest stark wäre und wenn ich wüsste, wie alles zu lösen ist, wie alle Situationen zu erklären sind und wenn ich es dann auch selber hinkriegen würde. So Kompetenz und Stärke wird ja schließlich auch von einem erwartet und es spricht ja auch nichts dagegen, sich Kompetenzen anzueignen. Aber trotzdem ist da die Frage, worauf verlasse ich mich denn? Und kann ich auch schwach sein? Oder bricht dann mein Selbstbild völlig zusammen? Ich erlebe das schon so, dass Gott mich durch die Schwäche auch offen sein lässt für ihn. Und ich erlebe es so, dass er mein Herz dadurch weicher werden lässt. Barmherziger lässt er mich sein mit meinen Mitmenschen, weil ich selber um meine Schwäche weiß. Gott fordert uns immer wieder auf: Verlass dich nicht auf deine eigene Kraft. Verlass dich auf meine Stärke. Wenn ich schwach bin, dann ist Gott da. Und dann trägt er und hält er und ist stark in mir. Die Verbundenheit ist wichtig. Beim Klettern ist es ja auch so. Das Seil hält mich nur dann, wenn ich es auch eingehängt habe. Wenn es so lose neben mir herbaumelt, dann nützt es nichts. Oder wenn ich sage, naja, alle meine Mitkletterer sind ja eingehängt, da brauche ich das nicht. Das hilft nicht. Du musst selbst verbunden sein. Und es ist ganz normal, trotz Seil und trotz Verbundenheit Angst zu haben vor dem Fallen. Das ist immer dieser spannende Moment, spätestens am Ende von so einem Kletterparcours. Meistens steht man da auf so einer ziemlich hohen Plattform und muss irgendwie ja wieder runterkommen. Und das ist der Moment, wo man sich ins Seil reinfallen lassen muss. Und dann wird man nach unten getragen. Die Angst und der Schrecken vor dem Fallen, die Angst vor dem Absturz, die sind da. Auch wenn ich weiß, dass ich da an einem Gurtsystem hänge und dass ich gehalten werde. Und so ist es im Glauben auch. Die Angst fühlen wir oft trotzdem. Aber wenn du es brauchst und wenn du es in Anspruch nimmst, dann ist der Halt auch da. So ist also mein Gott. Er ist die Stärke. Ich bin es nicht. Und das ist auch gut so. In meiner Schwäche kann mich oft Gott viel besser gebrauchen, als da, wo ich denke, stark zu sein. Und die Erfahrung von Schwäche macht mein Herz weit und offen für Gott und für andere. Aber er gibt Halt, auch in den haltlosen Situationen. Ja, und das Leben in Fülle. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Siehe, Gott ist mein Heil. Es bedeutet, dass Gott selbst dafür sorgt, dass ich in Frieden mit ihm leben kann. An anderer Stelle in Jesaja heißt es, durch seine Wunden, gemeint ist Jesus am Kreuz, durch seine Wunden dort sind wir geheilt. Heil kommt also aus dieser Verbundenheit, aus dieser Beziehung mit Jesus, mit dem lebendigen Gott. Und nur in dieser Beziehung ist diese Fülle zu finden. Um dieses überfließende Leben zu finden, da muss ich meine Blickrichtung ändern. Wenn ich auf das schaue, was ich hier in der Welt sehe, sehe ich entweder das ganze Chaos, was ich beschrieben habe, oder vielleicht sehe ich auch viel Gutes in meinem Leben, aber die Fülle, die werde ich nicht finden. Da kann mein Leben noch so reich sein. Da kann ich Geld haben wie Dagobert Duck. Da kann ich vor Gesundheit strotzen. Da kann ich die tollsten Beziehungen haben oder eine Partnerschaft, bei der ich nur auf rosa Wolken laufe. Da können auch Erlebnisse in meinem Leben sein, um die mich alle beneiden werden. Es wird immer ein Mangel da sein. Denn nichts von dem, was ich hier habe, bleibt. Mein überfließendes Leben, das ist in Gott. Weil ich in ihm bin und weil er in mir ist. Und weil diese Verbundenheit das ist, was mir nichts und niemand mehr nehmen kann. Und da docke ich an die Heilsquelle, an die Freude und an das sprudelnde Leben. Es ist das Ziel, das Jesus nennt, wo er uns hinführen will. Darum ist er in die Welt gekommen. Und wenn ich mal wieder daran zweifle, dann schaue ich aufs Kreuz. Mein überfließendes Leben, das ist Jesus so wichtig, dass er dafür ans Kreuz gegangen ist. Damit ich Frieden habe. Damit ich merke, dass er mich durch das Leben und durch das Sterben durchträgt. Damit ich hineinwachsen kann in dieses heilende Vertrauen darauf, dass Gott da ist, dass er gegenwärtig ist in meinem ganzen zermürbenden Alltagsklein-Klein. Er ist auch in den Alltagsstürmen und er ist gegenwärtig, wenn mein Alltag in die Brüche geht. Und er wird diese Bruchstücke nehmen und er wird sie heil machen, verwandeln in gelungenes, erfülltes Leben. Ich kann diese Bruchstücke und Unfertigkeiten ihm geben. Und er führt mich zum Ziel. Bei Jesaja wird dieses Lied gesungen, als das Leben der Menschen wirklich in Scherben lag. Sie erlebten Krieg, Not und Verschleppung. Und sie haben dieses ganze Unrecht, was ich am Anfang beschrieben habe, erlebt. Aber mit dem Lied erinnert Gott sie daran, dass er eben noch immer derselbe Gott ist, wie damals bei Mose. Er kann noch immer helfen. Er kann noch immer Wege schaffen in den ausweglosen Situationen. Er kann und er will Heilung bringen in die Beziehungen zu sich und zu den Menschen untereinander. Es ist in dem Fall eben ein Ausblick nach vorne auf das, was möglich ist und was er Wirklichkeit werden lässt. Und dieses Lied wird wieder angestimmt. Wir lesen es in Offenbarung 15, da heißt es, die den Sieg behalten haben, die standen am gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sie sangen. Und was sangen sie? Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Da vermischen sich zwei Lieder und die schallen schon heute zu uns rüber. Es ist so ein bisschen so, als wenn Gott einen Türspalt offen stehen lässt, durch den wir schon das Licht sehen können und durch den wir die Lieder auch schon hören können. Das Lied des Mose, Gott ist meine Stärke, mein Psalm, mein Heil. Und das Lied des Lammes, das ist das Lied von Jesus. Und er sagt, ich bin bei dir in den tiefsten Tiefen. Und ich habe sie überwunden. Und ich bringe Heilung für alles, was dein Leben abschneiden will von der Fülle. Ich bin da und ich trage durch dieses Leben und auch durch das Sterben und in das neue Leben hinein. Damit wir Hoffnung haben, mitten in unserem Alltagstrott. Damit wir in unseren Nöten in die Zukunft schauen können und sehen, dass er schon da ist. So ist mein Gott. Er ist mein Lied. Ich singe dieses Lied nicht immer gleich. Ich singe es schon mal in Dur und mal in Moll. Ich singe es mal im Fortissimo und manchmal ganz piano. Manchmal ist es ein Tanz. Manchmal ist es eine ganz schlichte Melodie. Und an manchen Tagen, da pfeife ich es nur. So wie früher, wenn ich in den Keller gegangen bin und im Dunkeln gepfiffen habe, damit ich weiß, ich bin nicht allein. Um die Angst zu vertreiben. Aber der Grundton, der bleibt. Das Thema kehrt immer wieder. Und es ist ein Lied, was mich mit Generationen verbindet. Es wird seit Jahrtausenden gesungen und erlebt. Es ist eine Botschaft in immer neuen Variationen. Gott ist meine Stärke. Auf ihn ist Verlass. Er ist bei mir mitten im Alltag. Er macht Wege, wo ich keine sehe, und er ist da und er handelt. Gott ist mein Heil. Ich kann mich darauf verlassen, dass Gott mein Leben zur Vollendung bringt. Ein gelungenes Leben, das sein Ziel, mit Gott, mit der Quelle verbunden zu sein, erreicht. Und Gott ist mein Lied. Seine Anwesenheit bringt mein Leben zum Klingen. Jetzt bist du eingeladen zum Tauschkonzert. Komm und sing meinen Song. Amen.